Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du bare sagen, ja. Uli, du er super hap. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Hallo, servus, willkommen zu Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung, aber du hast ja überhaupt keine Ahnung, ist diesmal fast eine Adelung, denn es blickt ja sowieso keiner mehr durch, wann gepfiffen wird, wann nicht, welches Tor fällt. Jungs, ich entschuldige, das ist ja Wahnsinn gewesen. Angefangen ging es ja schon mal ja beim absoluten Topspiel Bayern gegen Hoffenheim, also Schiedsrichter Stieler. Ich sag nichts mehr dazu, weil das ist einfach einer. Es ist ja nicht so schlimm, wenn man nicht so gut ist in der Sportart. Dann spielt man halt woanders, in einer anderen Klasse. Aber dass man dann ganz oben mit dabei sein muss, das wird sich mir nicht erschließen. Ja, also dieses Schiedsrichter-Bashing, ich weiß, es ist schwierig und vielleicht sieht er auch mal nichts, aber dafür gibt es ein VAR. Aber das werden wir jetzt alles diskutieren. Es gab noch viele andere Tore. Auch Max, ich weiß, du hast leiden müssen. Ich glaube, wie ist das mit dem Abseits in Köln? Das kann man auch nochmal erklären. Und dann all diese ganzen Geschichten kann ich nur sagen. Max Zielke, herzlich willkommen. Natürlich Timo Schäfers ist wie immer dabei. Und Jungs, habt ihr, ihr als Hoffenheim-Fans, habt ihr schon verkraftet?
Stichwort wie immer dabei. Uli, das stimmt ja nicht. Letzte Woche hat Timo uns gnadenlos und kackendreist hängen lassen. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz kurz zurückspringen. Deadline Day. Timo, wie ging's ab? Nimm uns mal mit in die verrückte Welt vom Transfer-Update-Team. Das müssen wir noch ganz kurz nachreichen.
Ja, also erstmal schön wieder da zu sein. Hab euch vermisst letzte Woche. Ich hätte auch lieber den Podcast aufgezeichnet, als diesen Wahnsinn mitzuerleben. Man kann sich so vorstellen, ich glaube, ich bin so gegen 8, also noch humane Zeit, reinmarschiert bei Sky und irgendwann am ganz späten Abend rausmarschiert, hab da verschiedene Sendungen begleitet und durfte mal wieder in die wundersame Welt des Florian Plettenberg eintauchen. Also was der telefoniert an so einem Tag und rumläuft und hier nochmal eine Info und wie viele Menschen dem schreiben und sagen, hier habe ich nochmal was für dich, was dann aber wieder natürlich geprüft werden muss, weil also auch wenn einige Hater vielleicht denken, der Pletti kriegt irgendeine Nachricht und ballert es einfach raus, natürlich steckt dann da nochmal mehr hinter und er muss dann wieder andere Quellen anzapfen. Es war wirklich teilweise atemberaubend, ihm zuzuschauen. Ganz, ganz wild, ganz, ganz viel. Und ich bin froh, dass es rum ist. So ehrlich müssen wir sein.
Ja, dann. Ist irgendein Ding so gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen, was dann doch geplatzt ist?
Es gab ganz viel Cristiano Ronaldo-Themen tatsächlich hinter den Kulissen. Da habe ich einiges mitbekommen. Über einiges darf ich jetzt tatsächlich auch nicht reden, weil das wirklich wohl hochbrisant war. Aber ich kann euch sagen, Cristiano Ronaldo war ein Riesenthema am Deadline-Day. Dass er Al-Nassr verlässt oder nicht, Stand jetzt ist er ja gerade ja noch da, hängt dann wiederum zusammen mit dem saudi-arabischen Investmentfonds. Hab mich da auch lange mit Tim Steiten drüber unterhalten, der früher bei West Ham unter anderem als technischer Direktor unterwegs war, der mittlerweile sehr gute Kontakte nach Saudi-Arabien hat. Und da hat es geknallt ohne Ende. Cristiano Ronaldo hatte auch gestreikt, stand nicht im Kader. Also was da los war, irgendwann wird es wahrscheinlich alles rauskommen. Über alles kann ich nicht reden. Ich kann nur so viel sagen, dass der noch Al-Nassr-Spieler ist, hat mich sehr gewundert. Also das war kurz vor knapp.
Timo Schäfers darf nicht über Cristiano Ronaldo reden, weil er zu brisante Informationen hat.
Das ist Wahnsinn,
oder? Das nehme ich mit.
Ja, aber da gab es ja einen ganz guten Post von Toni Kroos, ja, finde ich hochinteressant, der voll auf Cristianos Seite stand und gesagt, ohne Cristiano Ronaldo würde kein Mensch diese ganze Liga überhaupt anschauen. Und dann gehört natürlich auch noch dazu, dass er irgendwie geschrieben hat, was natürlich stimmt ohne Cristiano. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich schon sehen, die Saudis haben dem Cristiano den Hintern endgültig vergoldet. Also da geht man dann auch nicht um mit den Jungs, die dir gegen permanent die Kohle reinschieben. Aber interessant, wir werden noch einiges davon erfahren. Ich weiß, jetzt werden die Cristiano-Fans so und die Anti-Cristianos haben wieder ein wunderbares Thema, sich drüber auszulassen.
Der Flop der Woche.
Aber lass uns über die Zukunft des Schiedsrichters reden. Werden in Zukunft 3 Schiedsrichter pfeifen, wie beim Basketball? Ja, beim Basketball sind auch 3. Ja, also
da läuft es auch besser, oder?
Oder wird man so machen wie beim Handball, was ich ja gar nicht so schlecht finde, dass der Schiedsrichter selber erstmal laufen lässt und dann sagt, Moment, ich schaue es mir am Video, ich schaue es mir einfach an. Also ein eigener Keller. Gräbt sich dann hinterm Tor in so eine Grube und schaut irgendwo auf dem Monitor, was los war.
Nee, du hast ja eben schon gesagt, keine Ahnung, ist heute fast schon ein Ritterschlag. Ich weiß nicht, was nach keine Ahnung kommt, aber ich glaube, wir sind langsam alle da angekommen. Ich war in Heidenheim am Wochenende, da gab es dann die erste tolle Animation des Wochenendes, die zweite folgte dann einen Tag später in Köln. Diese Grafiken, die dann eingeblendet
werden. Ja, nee, eingebildet, das war der Versprecher. Die eingebildete einbildet. Grafik, unser Sendungstitel. Haben wir schon, die eingebildete Grafik.
Ich glaube, da ist schon echt ein bisschen Einbildung, vielleicht auch ein bisschen Fantasie mit dabei. Also ich hoffe, alle Zuhörer haben jetzt diese zwei Szenen oder mindestens eine davon im Kopf. Also, dass du anhand dieser Animation, das ist ja auch nur eine Umwandlung des tatsächlichen Bildes in irgendwas, was nach 2026 aussieht, nach was Modernes. Also wer seine Hand dafür ins Feuer legt, dass das auf die tausendstel Sekunde vom Abspiel her, wenn der Ball den Fuß verlässt und dass wirklich die Hacke auf dem Grashalm steht und der Arm im Winkel 38 Grad und nicht 39 Grad abgespreizt war vom Spieler, der dann dafür sorgt, dass es zweimal abseits ist, dem würde ich davon abraten, seine Hand ins Feuer zu legen, weil das glaube ich einfach nicht.
Zu Recht. Ja, in England machen sie es so, dass sie so einen gewissen Karenzbereich haben und sagen, wenn das in dem Bereich ist, dann lassen wir es als gleiche Höhe gelten. Hat in dieser Saison aber auch schon dazu geführt, dass natürlich dann auch wieder dieser wahnsinnig kleine Karenzbereich irgendwie im Grenzbereich war und sich die Leute wieder beschwert haben. Ich habe ehrlicherweise auch keine Lösung. Ich sehe es aber auch so wie du, Max. Ich bin bei diesen knappen Entscheidungen auch nicht zu 100% sicher. Und das hören wir ja auch immer wieder. Also die 100%ige Sicherheit gibt es einfach nicht, sondern so einen gewissen Abweichungsrahmen gibt es. Ja, also ich bin ratlos. Vor allem, weil wir immer wieder sagen, VAR abschaffen, ja, nein, die Diskussion ist ja gerade groß. Vor allem haben wir da aber immer drüber gesprochen bei Foulspielen, bei Situationen, rote Karte, ja oder nein. Aber wo wir uns alle einig waren, war ja eigentlich für Abseits, da soll es bleiben, weil das ist ja eine faktische Entscheidung. Ja, aber sind wir da im faktischen Bereich oder eben in der Einbildung teilweise, Max? Das nein, ist die Frage.
Also, ist ja, man
ich finde es auch
ja
super schwer.
Warum gibt's die Regel? Die Regel gibt's, damit das Spiel auf gewissen Räumen auf dem Platz stattfindet und nicht über den ganzen Platz verteilt sich jeder hinstellen kann, wo er soll. Und das konterkariert ja alles. Und die gute alte Regel, da haben wir uns auch gestritten, abseits oder nicht, gleiche Höhe abseits. Und das war übrigens Pi mal Daumen, wie die Jungs das immer gemacht haben, war ja meistens okay oder nachvollziehbar. Da hat man auch diskutiert, naja, eigentlich war er schon drin, aber so knapp geht schon noch. Und damit fertig. Es ist auch viel zu lange wegen diesem Scheiß und aus die Maus, ja. Und dann kommen natürlich noch die Wahrnehmungsfehler dazu, die sogenannten. Ja? Also,
aber ich habe keine Lösung für diese Abseitsthematik, das ist das Problem. Also weil selbst wenn man sagt, okay, man macht es auf einen halben Meter, dann gibt's ja irgendwann doch wieder bei diesem halben Meter auch das Ding, dass einer einen Zentimeter über den halben Meter ist. Ich finde es super schwer.
Ja, also uns werden dann Grafiken gezeigt oder Linien, wo halt nicht jeder sagt, okay, das ist A oder B. Da kommt jeder trotzdem zu einem anderen Entschluss. Ja. Und wie gesagt, ich glaube diesem System nicht. Dass, ich meine, es ist ja nicht so, dass jeder Spieler und jedes Körperteil von jedem Spieler an Sensoren angeschlossen ist, dass du weißt, wo ist der Oberarm, wo ist der Ellbogen, wo ist die Hacke. Das sind alles Kalibrierungssachen von Kameras, die uns dann dieses Bild ergeben. Und anhand dessen wird dann entschieden, ja, okay, das ist abseits oder nicht. Aber wenn du dir nur dieses Bild anguckst, fragst du 100 Leute, 50 sagen so, die anderen 50 sagen so. Und wir haben jetzt zum Beispiel für das Spiel in Heidenheim danach den Schiedsrichter angefragt. Daniel Siebert war das. Sofort die Absage bekommen mit der Begründung, wir vertrauen auf die Technik des VAR und wir glauben nicht, dass da Fehler passieren. Ja, gut. Damit ist alles gesagt, das ist der allergrößte Fehler,
den man gesehen hat.
Das ist der Fehlerweg, auf dem man gerade unterwegs ist.
Na ja, gut, also deine Kölner hat es
ja eine Lösung. Ja, aber eine Lösung wäre vielleicht die, solange dieses System mit KI und Co. wirklich nicht so ausgereift ist und nicht jeder Spieler irgendwo angeschlossen ist, dass man wirklich sagt, es guckt sich jemand im VAR-Raum die Szene an, wir legen wie früher da eine Linie an und wenn es dann nach gleicher Höhe aussieht, dann reden wir von gleicher Höhe. Es geht ja wirklich darum, klare Fehlentscheidungen. Ich kann es auch nicht mehr hören im Zusammenhang mit dem VAR. Aber da geht es ja eigentlich drum. Also, dass man das Hilfsmittel da hat, zu sagen, okay, da wurde völlig übersehen, dass ganz tief noch ein Verteidiger stand. Das war absolut kein Abseits oder umgekehrt. Dafür ist es ja gut, dieses Millimeter-Getue. Max, ich bin da raus.
Und Uli, du bist ja ein Fan von der Challenge-Methode, richtig? Habe ich das richtig abgespeichert?
So ist es.
Dass jede Mannschaft, weiß ich nicht, pro Halbzeit einmal, zweimal, wenn sie richtig liegen, behalten sie die natürlich, wenn sie recht bekommen, die Möglichkeit haben, wie beim Football, die rote Flagge sozusagen aufs Spielfeld zu werfen. Ich schwöre euch, das wette ich mit euch, wir hätten über keine der beiden Szenen, wenn wir jetzt Heidenheim und Köln nehmen, gesprochen.
Auf keinen Fall.
Weil in dieser Dynamik und die Leute, die da draußen an der Seitenlinie stehen und sitzen, die haben mehr Fußballspiele gesehen als wir. Denen ist aber nicht aufgefallen, dass da vielleicht einer mit einem Zehennagel im Abseits war. Die haben gesagt, okay, wir lassen das so stehen, weil so funktioniert halt der Fußball. Wir müssen jetzt nicht anfangen zu suchen. Das waren zwei Tore, beziehungsweise die Szene von Baumgartner, der auch noch dann belohnt wird sozusagen, dass er den Ball
mit der Hand
von der Linie kratzt. Sich dann auch noch dafür feiern lässt. Das wären zwei Diskussionen gewesen, die hätten wir mit dieser Challenge-Thematik überhaupt nicht geführt, weil ja da gar keiner auf die Idee gekommen wäre. Zwei völlig torirrelevante Szenen sind das gewesen, die dazu geführt haben, dass nichts passiert ist.
Naja gut, die alte Regel ist halt immer, die alte Kritik, die suchen irgendwas, damit sie was finden können, damit das Handspiel dann nicht zählt. Also, und dieses Eindrucks kann man sich einfach auch nicht erwehren. Das ist einfach grandios ungerecht, muss man natürlich sagen.
Jungs, ich kann euch vielleicht noch eine Sache, bevor wir dann zum Sportlichen kommen, Uli, eine Sache noch kurz erzählen. Hä? Ich habe zweite Liga kommentiert am Wochenende, Karlsruhe gegen Düsseldorf. Auch da gab es Ärger übrigens. Nach dem Spiel hat sich Markus Anfang, genauso wie Christopher Lenz, seinen Spieler hingestellt. Haben auch beide gesagt, Tusche übrigens auch sehr deutlich, Thorsten Matuschka, unser Experte, weg mit dem VAR, wir können es nicht mehr sehen. Christopher Lenz hat auch gesagt, also mir macht es weniger Spaß teilweise zu spielen, weil ich einfach diesen Moment nicht mehr so genießen kann, wenn ein Tor fällt. Da gab es auch die große Diskussion beim Karlsruher Ausgleichstreffer, abseits oder nicht. In dem Fall kam noch die Ebene hinzu, dass wir drüber geredet haben, war ein Spieler jetzt im aktiven oder passiven Bereich. Für mich war er aktiv, ist egal, wen es interessiert, kann sich die Szene vielleicht nochmal angucken. Aber worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass wir nach dem Spiel dann mit einem ziemlich hochrangigen Ex-Schiri mal über die Szene gesprochen haben. Und der uns berichtet hat, auch von der FIFA, dass die FIFA eigentlich die Marschroute ausgibt, dass sie so viele Tore wie möglich sehen wollen. Also das gute Alte im Zweifel für die angreifende Mannschaft. Aber in dem Fall fand ich's irrsinnig, dass es so entschieden wurde. Aber das konterkariert natürlich auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wenn da auf Millimeter geguckt wird, ob da jemand doch noch im Abseits stand, das ist halt alles, nur nicht im Zweifel für die angreifende Mannschaft. Und da muss sich die FIFA dann irgendwann einig werden, weil wenn man sagt, wir wollen mehr Tore sehen, dann kann es so nicht weitergehen.
Ja, aber der Punkt ist ja auch, jetzt wenn wir wieder auf das Bayern-Hoffenheim-Spiel kommen, das war nach 15 Minuten war ein gutes Spiel im Prinzip vorbei. Ja, und das gehört auch zum Fußball dazu. Es ist einfach Showgeschäft. Und wenn der Stieler denkt, das war Elfmeter, ja, okay, schwer genug, und er schaut sich noch nicht mehr an, dann muss er einfach sagen, und auch im Sinne des Spiels, ja, vielleicht hat er doch noch eine Chance auf den Ball gehabt, deshalb keine rote Karte, sondern nur eine gelbe. Ja, also ich weiß, das ist zwingend rot, wenn es heißt, die Regel sagt zwingend rot, keine Chance. Egal, ich will das Spiel sehen, 11 gegen 11. Ja, und all diese Dinge gehören da auch mit rein. Das berühmte Fingerspitzengefühl. Und ich weiß auch nicht, was der Kollege im Kölner Keller gemacht hat, dass der nicht gesagt hat, hey, schau dir das nochmal an, der fällt irgendwie vom Windhauch um oder zieht selber. Also einfach das, was alle gesehen haben, das war grenzwertig. Und das kannst du am Feld vielleicht auch so bewerten. Ja, alles in Ordnung. Aber die Konsequenz, dass ein Spitzenspiel nach 15 Minuten vorbei ist, das ist nicht im Sinne des Fußballs, nicht im Sinne des DFB, nicht der FIFA und niemanden. Ja, ich weiß, Regeln gehören dazu. Die Regels sind die Regels. Da hat einer schon mal die Dschungel gewonnen damit. Ja, aber vergiss es.
Ja, einmal kamen die Hoffenheimer zurück. Aber klar, kannst du es gegen 11 Bayern zu 10 nicht zu Ende bringen. Und dann war es fast schon klar, Uli, gebe ich dir völlig recht, in der 17. Minute, dass das nicht bei 3 Tore Unterschied bleibt.
Nein, es war einfach spielentscheidend und fand es total schade, weil die echt so einen guten Ansatz hatten und die Bayern echt gefordert waren auch mal. Und dann haben sie es, wie sich's gehört, nach Hause geschaukelt. Ich weiß nur im Netz, die alle Schwarz-Gelben waren ziemlich aufgebracht. Aber gut, die müssen mal selber, die brauchen sich nicht beschweren für das, was die erlebt haben in den letzten Wochen. Ja, aber trotzdem, ich kann es einfach verstehen.
Chapeau. Und Timo, Luis Diaz, der bringt gute Zahlen mit, ne? In seiner Wahnsinn. Ersten Saison. Die 70 Millionen, sagen wir mal so. Also es gab schon Mannschaften, die haben mehr Geld schlechter investiert.
Ja, zu 100%. Wir haben ihn ja hier schon mal gefeiert. Er holt beide Elfmeter raus und schießt 3 Tore. Also mehr kannst du, glaube ich, nicht verlangen. 13 Saisontore sind es jetzt für ihn. Top-Verpflichtung. Absolute Top-Verpflichtung. Und trotzdem immer mit der Einschränkung. Und das ist das Unfaire ja am Ende fast auch als Bayern-Spieler. Sobald kommen die Wochen, in denen er dann eben liefern muss gegen die ganz großen Namen, muss er die ganz großen Spiele zeigen. Da ist so ein Dreierpack gegen dezimierte Hoffenheimer auch schnell mal vergessen, wenn es dann gegen Arsenal, Paris und wie sie alle heißen, in den entscheidenden Spielen eben weniger ist. Und wenn wir dann alle drüber sprechen, wo war Luis Diaz eigentlich? Das ist das Leben als Bayern-Spieler.
Direkt die Handbremse hier rein.
Ja, ja, natürlich. Ja. Es ist leider so. Seht ihr den Meisterkampf eigentlich? Habt ihr einen gesehen? Oder war das jetzt im Meisterkampf ein Statement oder war das einfach nur ein weiterer Bayern-Sieg? Würde mich interessieren.
Das war ein weiterer Bayern-Sieg, aber es bleibt ja zu hoffen, dass bis zum Spiel in Dortmund der Bayern, dass das beim 6-Punkte-Abstand bleibt, dass der nicht größer wird. Und dann ist das einfach das letzte Spiel im Meisterkampf. Möglicherweise. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch, da gab es schon mal irgendwie so ein Spiel, da haben die Dortmunder gesagt, und diesmal sind wir bereit und dann machen wir es in Dortmund. Und dann waren sie, glaube ich, nach 15 Minuten 3-0 hinten. Dann war die Sache relativ schnell gegessen. Aber ja, also ich hoffe ja natürlich auf diesen Meisterkampf, aber nochmal auf Luis Diaz. Also der hat unter Kloppo ein paar Tore geschossen und sonst war der auch ein guter Spieler, aber nicht so effizient. Also da auch wieder Vincent Kompany hat für den die exakt perfekte Rolle gefunden.
Ja, man hat ihm ja tatsächlich nachgesagt in England, dass seine Chancenverwertung nicht gut sei. Jetzt steht er, glaube ich, bei 25 Scorern in 20 Spielen. Das kann man ihm jetzt definitiv nicht mehr nachsagen. Und Thema Meisterschaftskampf, Timo, ich fühle das ehrlich gesagt nicht. Also jetzt muss man fast noch froh sein, dass Guirassy in der 87. Minute dem BVB nicht ein, sondern 3 Punkte dann klar gemacht hat. 6 Punkte Unterschied sind's, plus 1 muss man ja rechnen, Torverhältnis. Ich bin da fast bei Uli. Also ich glaube, der Klassiker, jetzt sind wir bei meinem Lieblingsbegriff, ne, für das Spiel Bayern gegen Dortmund, das ist eher der Sargnagel für den Titelkampf als der Scharfschalter.
Torverhältnis, ja, wo du es gerade gesagt hast. Torverhältnis Bayern 60, BVB 23. Also wir reden da schon von unterschiedlichen Welten.
Den einen Punkt. Vor allem für einen Punkt lohnt es sich auch nicht, jetzt noch das aufzuholen.
Okay. Ja, das ist schon Wahnsinn. Aber Guirassy zweimal getroffen wieder, ist schon da. Und dann, wenn man sich vorstellt, dass Julia Brandt ein Kopfballtor macht, ich wusste gar nicht, dass der das kann. Ich dachte nur, der hat beim Fußball den nur auf, damit er, ja, auch, dass er seine grandiosen Ideen da irgendwie sammelt und dann schöne Pässe gibt. Aber das war auch eine große, große Überraschung. Und Natürlich, eins muss man natürlich sagen, großer Zweikampf, Olli Kahn gegen Manuel Neuer, fand ich absolut grandios. Olli Baumann, super gespielt. Manu hat leider einen kleinen Fehlpass eingestreut, der zum Gegentor geführt hat. Kramaric!
Ja. Ich war gerade ganz kurz abgelenkt, Olli, weil du warst plötzlich bei Olli Kahn. Olli Kahn gegen Manuel Neuer.
Ich dachte, ich hätte was verpasst. Ich dachte, es läge an der Uhrzeit.
Olli Baumann, du hast nicht gehört. Das klingt doch so ähnlich. Olli Kahn.
Ich dachte auch, hab nur ich das gehört, Olli Kahn. Olli Kahn gegen Neuer würde ich aber auch gerne nochmal sehen.
Oh ja,
das auch. Dann würden alle schreien, wir brauchen Neuer auf jeden Fall bei der WM.
Vielleicht ganz kurz da, Olli, du verfolgst die Bayern seit zig Jahren. Team Kahn oder Team Neuer? Gibt es da überhaupt eine Diskussion?
Wie, Team Kahn oder Team Neuer? Ne, das gibt's nicht, aber früher konnten Torwart auch ohne Fußball spielen zu können Torwart sein. Ja? Und das ist halt einfach, Olli Kahn könnte heute nicht mehr, der würde nicht mal mehr gekauft werden, weil das ist ja Wahnsinn. Ja? Der war technisch einfach nicht so beschlagen und hat immer irre Dinge gemacht, wenn er aus dem Tor gelaufen ist, aber er war ein grandioser Torhüter. Damals war das ganze Spiel einfach anders und dann kam Manuel und hat das aufs nächste Niveau gehoben. Also der spielende Torhüter heute nicht wegzudenken, Spieleröffnung, alles, das konnte Olli alles nicht. Aber er konnte granatenartig halten auf der Linie. Es gab keinen besseren, also muss man auch sagen.
Und Aura ohne Ende.
Ja, der hat auch Aura gehabt. Ja, der hat Aura gehabt. Da gab es Spieler, die sind, wenn sie ihn schon gesehen haben, umgefallen. Die kamen gar nicht ins 1:1, haben ihn angeguckt und haben Ball verstolpert. Apropos Ball verstolpert und damit dann das Letzte, glaube ich, zum sogenannten Spitzenstil. Dieser vierfache Übersteiger von Lennart Kahl, der war schon, der viral gegangen ist. Sensationell, aber ich glaube, wir müssen es alle mit Humor nehmen. Ich fand es einfach grandios.
Ich fand den Daumen hoch von
Daumen
Prass
dafür
super.
Von Prass, genau, der ihm da zeigt. Ja, genau. Mach das doch gerne immer. Ich glaube übrigens, Uli, der neue Fehler im direkten Duell mit seinem legitimen Nachfolger, Olli Baumann, den hat er nur wegen dir eingestreut, damit du jetzt endlich mal Ruhe gibst hinsichtlich WM.
Nein, das war unwichtig, du musst die Bälle halten, drum ist der Torwart drin, das kann sich Manu leisten. Ich bin immer noch Manuel Neuer.
Ich war ja lange bei dir, Uli, aber ich muss sagen, also so wie ich mir das alles angucke und auch die Saison aktuell sehe, für mich wird es immer undeutlicher. Also Ter Stegen, da haben wir, ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche vielleicht drüber geredet habt, das kam ja auch noch am Deadline-Day dazu, der sich ja jetzt wieder verletzt hat, wieder operiert werden muss. Also der WM-Zug, der fährt leider ohne ihn ab, kann man jetzt wahrscheinlich schon sagen. Dementsprechend Olli Baumann in der Pole-Position. Und ich sehe tatsächlich auch kein neuer Comeback. Uli, ich habe mich von dir entfernt.
Oh, das ist aber ein Jammer. Ja, werden wir mal schauen. Wir werden drüber reden müssen. Ja, keine Ahnung. Der Punkt ist ja, dass ja, warum auch immer Julian Nagelsmann auch jetzt kein uneingeschränkter Manuel Neuer-Fan ist. Zumindest kommt das so rüber und gab es auch irgendwelche Dinge in der Vergangenheit. Aber jetzt wart doch mal ab. Also eigentlich müsste er ihn ja schon nominieren.
Immer noch weiter versucht, ne?
Ja, ich glaube,
der Uli weiß irgendwas, das wissen wir nicht.
Wenn Manuel Neuer Champions League-Sieger wird. Wenn Manuel Neuer Champions League-Sieger wird. Nein, die Frage ist, was machen wir? Was macht die Bild-Zeitung? Der Aufstand, Deutschland im Aufstand. Also bei allen Umfragen, bei fußballinteressierten Deutschen, damit der kleine Cliffhanger für den Fußballbarometer, unsere Sendung am Mittwoch, am frühen Abend. Fußball-Deutschland zieht Manuel Neuer vor Baumann, auch in der Nationalmannschaft und auch im Tor. Der ist bei um die 50%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 49% und der Baumann irgendwie so bei Mitte 30. Also diese Zahlen jetzt nicht Ding, aber Manuel Neuer hat einen großen Vorsprung. So denkt Fußball-Deutschland.
Ja, aber das sind jetzt keine Experten. Das hat auch mit Bekanntheitsgrad zu tun.
Natürlich. Und mit Aura
und
vor allem.
Natürlich,
und das
was
wird
er geleistet
wichtig werden.
Hat, aber solange Neuer sich nicht vor Baumann sieht, ist das doch völlig egal.
Der Manuel kann warten. Der hat so und so. Der hat einen guten Abgang. Wenn er nicht genommen wird, wird er damit leben können. Ja, und wenn er genommen wird, kann er möglicherweise Deutschland zur nächsten WM führen.
Ja, aber er sagt doch, nimm mich nicht. Es ist ja nicht so, dass Nein. Magisch, man sagt, die Tür
Nein,
ist zu.
Nein, also, so ist es doch nicht. Haben wir doch schon mal diskutiert. Max, bitte.
Ja, dann lass uns das nochmal machen, weil ich habe scheinbar nicht verstanden.
Du hast, du hast vergessen, das verstehe ich ja. Als Köln-Fan erheitert man sich am Moment, das Momentum, ja. Aber er will seine Ruhe haben und die hat er, verstehst du? Weil dieses Wort zählt, aber das ist doch ganz klar, dass der grundsätzlich bereit wäre, da als krönenden Abschluss das zu machen. Der hat keinen Bock, da mitzufahren, die Reisen mitzumachen. Das kann ich für ihn verstehen, kann aber auch Julian Nagelsmann verstehen, der sagt, na, entweder du bist von Anfang
an komplett dabei
oder nicht. Ja, dann in den USA auch.
Er fliegt in den USA auch. Nach Los Angeles.
Genau, in den USA auch.
Kein Training, nur Spiel.
Tab, schwamm drüber.
Was war denn da los?
Schwamm drüber. Gut, BVB-Bashing haben wir schon gemacht, aber sie haben gewonnen, oder?
Ich muss direkt rein, das BVB-Bashing, ich fühle mich ja mittlerweile wie der Anwalt von Niko Kovac, aber eine Zahl hat mich an diesem Wochenende wirklich beeindruckt und überrascht. Borussia Dortmund spielt die drittbeste Saison der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Das finde ich wirklich krass.
Ja, und weißt du, was ich das Krasseste dran? Nee. Weißt du, was ich das Krasseste finde? Dass selbst die BVB-Fans und Anhänger das nicht so richtig gut finden, was da gerade passiert, weil es ihnen nicht gefällt. Das ist natürlich High Level. Ja, ja, aber der Punkt ist, du siehst halt in der Bundesliga, du siehst Hoffenheim spielen, du siehst den VfB spielen, du siehst Leipzig an guten Tagen spielen und sogar die Eintracht, bevor sie ins tiefe Abwehrloch gefallen sind. Und alles sieht schöner aus als Fußball, als das, was der BVB bietet. Das ist völlig ungerecht, was das Ergebnis und gegen Niko Kovac gegenüber angeht. Er hat die Truppe da gefestigt. Aber es ist natürlich dann schon wieder so, immer Glück ist Können. Ich weiß, Hermann Gerland lässt grüßen. Aber wie die sich das zurecht hören. Das hat sogar Niko Kovac gesagt, ja. Hat er gehört, er kennt den Hermann ja gut. Kein Wunder. Das ist ja gar keine Frage. Nee, ich würde auch, dass man es einfach die eklige Spielweise oder die komische auch mehr gutiert. Also José Mourinho ist damit berühmt geworden. Also später dann. Am Anfang hat er auch eine gute Spielidee gehabt. Aber später hat er sich dann in seinem Hässlichkeitsfußball irgendwie verliebt gehabt. Aber völlig egal. Natürlich ist das eine gute Saison. Und jetzt schauen wir mal.
Was sagt ihr zum Frankfurter Trainerdebüt? Am Freitagabend haben wir das gesehen an der alten Försterei. Ich glaube, da haben wir einen interessanten Typen. Ich habe ja gesagt, der spanische Sandro Wagner.
Könnte so passieren. Also ich bin, im Vorfeld haben wir ja alle wilde Sachen gehört, also dann auf der PK, dass ich auch nicht zurückgenommen. Aber ich finde den einfach, ja, ein Typen, der seine Spieler liebt. Also das hat man schon mitbekommen. Das ist gehört auch dazu. Er hat nur ein Gegentor statt jeweils drei. Das spricht auch für ihn. Ja. Man kann sagen, sie haben sich dreifach verbessert. Ja, statt drei nur noch eins. Aber das langt natürlich am Ende auch nicht. Nach vorne war es jetzt auch nicht die absolute Welt. Aber ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, der könnte da auf jeden Fall mal was bewegen. Und ja, inwieweit dann der Sandro Wagner in Albert Riera ist, das werden wir noch im Verlauf der Saison mal dann später immer wieder überprüfen.
Ja, du sagst es. Also vorne war es jetzt auch kein Spektakel. Aber ich glaube, Timo, die Frankfurter Spieler und Fans hatten Tränen in den Augen, dass sie nur eins kassiert haben nach den letzten Wochen.
Das war ja wirklich ein absurder Lauf. Also du konntest ja wirklich die Uhr nachstellen, dass diese drei Gegentore fallen. Deswegen glaube ich auch, so ein bisschen Stabilität mal wieder reinzubekommen, ist erstmal die Basis für alles. Und ich bin ja da wieder mit meinen Zahlen für euch in dieser Woche. Union Berlin, freitagsabends zu Hause, ist mit das Schwerste, was du in der Bundesliga bekommen kannst. Die letzten 11 Heimspiele an einem Freitagabend Union Berlin in der Bundesliga ungeschlagen. 8 Siege, 3 Unentschieden. Also ich finde, bei der Bilanz, da mit einem Remis rauszugehen, völlig in Ordnung.
Ja, finde ich grandios. Glaub,
vor Frankfurt waren es die Leipziger, die da unter die Räder gekommen sind. Ne?
Wo auch genau, Leipzig hat sich da auch brutal
Leipzig,
schwer getan.
Da hatten die auch noch eine ganz andere Form als jetzt. Ja. Da ging es so ein bisschen los, die Talfahrt für Leipzig. Also Alte Försterei am Freitagabend ist ein gefährliches Speziell. Pflaster.
Ja, ja.
Mhm. Und so gesehen war dieses Frankfurter Tor ja auch sensationell und auch ein bisschen kurios, weil Brown hat da einen Strahl ins Eck gehauen, der sensationell war. Aber warum hat er das machen können? Weil vorher der Hut das Luftloch des Jahrhunderts geschlagen hat und die Kugel einfach, ich glaube, um einen halben Meter verfehlt hat. Der wollte nämlich aufs Tor schießen, so aus der Drehung. Und erst nur dadurch ist der Hut vor lauter Schwindel umgefallen und dann hat der Braun gesagt, okay, dann haue ich das Ding einfach mal unter die Latte. Ja, also es sind schon dann auch manchmal diese grandiosen Zufälle. Stell dir vor, Mo der Hut ist ein bisschen besser und trifft in... Ja, so, dass er irgendwie über die Tribüne schießt, ja, wäre es anders ausgegangen. Egal, wie auch immer. Aber das ist mir nur noch aufgefallen manchmal. Das grandiose Luftloch von der Hut und der absolute Strahl von Braun. Und übrigens, dieser komische Santos. Ich weiß, beim Elfmeter ist der Torwart oft nicht schuld, aber man kann auch mal einen Elfmeter halten. Also den zum Beispiel, es wäre nicht verboten gewesen, aber ist ein junger Mann, mal schauen, ob der die großen Hoffnungen und Träume der Frankfurter irgendwann dann mal erfüllen kann.
Ja, Held war richtig sauer über die Ausführung von Querfeld, wie er den Elfer geschossen hat.
Ja, zu Recht in der Übrigen.
Situation kannst du das so nicht machen. Es stimmt scheinbar nicht, die alte Weisheit, ein guter Elfmeter ist der drin ist.
Ja, nee, du kannst diverse Leute dabei... wir haben noch einen Elfmeter im Programm. Oder wie war das da bei Mainz gegen FCA, ja, wo Schiedsrichter Ittrich, den ich persönlich wahnsinnig mag, total netter Kerl, nach Gehör gepfiffen hat. Nicht, was er gesehen hat. Nein, er hat was gehört. Und das fand ich schon auch sehr gut. Und dann muss ich sagen, Chapeau und... Der hat sich ja gestellt, der ist dann schon hingegangen zu den Kameras und hat gesagt, irgendwas muss passiert sein, weil ich habe es gehört, das haben andere auch gehört, was sogar stimmt, ja. Aber was das war, ist komplett im Dunkeln, weil auch das war ein Luftloch, das da geschlagen wurde. Also Mo der Hut lässt grüßen. Und Ittrich hat dann nachher auch gesagt, so richtig, bei gutem Willen kann man den pfeifen, aber ich verstehe die Diskussionen. Also mehr Salto rückwärts kann man nicht machen. Also deshalb, okay, passiert. Aber auch er hat im Übrigen einen, deshalb wurde der VAR in überhaupt erfunden, dass einer sagt, du, mein Lieber, schaust dir einfach nochmal an. Ich glaube, es war der Luftzug.
Bitte nicht nach Hören sagen.
Ja, was immer du gehört hast, mag sein, aber es vielleicht hat, was weiß ich, sich der Torhüter geschneuzt, keine Ahnung, irgendwas war, was nichts mit dem Ball zu tun hatte. Also es sind schon genau diese wilden Geschichten und ich glaube, der FCA Manuel Baum, der eher ruhig ist, war zu Recht da natürlich angefressen. Aber egal, die Mainzer auf dem Vormarsch. Und eure Prognose, die packen es, oder?
Ja, so viele, also unter Urs Fischer machen sie es ja super. Kann man nicht anders sagen, oder?
Ja, perfekt. Also sie können sich auf die Elfmeter verlassen, die sie kriegen, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei jetzt mal dahingestellt, weil sie Amiri haben. Ne? Der hat alle verwandelt diese Saison, Timo.
7 Elfmeter-Tore hat er schon gemacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Wahnsinn.
Das ist schon wirklich absurd. Also, dass der Unterschiedsspieler dieser Mannschaft ist, ist klar. Kann man sagen, 3 Siege jetzt in Folge in der Bundesliga geholt. Ich glaube wirklich fest daran, dass Urs Fischer das macht mit seinen Mainzern. Eine Sache, bevor wir jetzt hier in die Schiedsrichter-Thematik wieder abbiegen, das lassen wir. Aber, was ich ganz spannend fand, den Jubel von Philipp Tietz, als es diese Strafstöße gab, der Ex-Augsburger, der jubelt, als es den Elfmeter gibt und der ist ausgeflippt. Also würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht. Gibt ja oft dieses, oh, ich jubel nicht gegen meinen Ex-Verein. Was ist da bei euch?
Ich habe mit ihm am Bus ein Interview gemacht vor seinem ersten Spiel für die Mainzer nach seinem Wechsel. Das war auch bei Union. Und ihn natürlich dann auch nochmal auf die Unzufriedenheit, die er hatte, in Augsburg angesprochen. Und da habe ich schon gemerkt, als ich die Frage formuliert habe, er würde gerne mehr sagen, als jetzt gesund wäre.
Er hat damit sehr viel gesagt jetzt. Er hat's nachgeholt.
Ja, ja, genau. Also deswegen hat mich die Szene gar nicht gewundert. Ich glaube, er ist bei Augsburg sehr gerne gegangen am Ende des Tages, weil er sich da nicht gemocht, nicht geliebt, nicht gebraucht fühlte. Und ich finde, das merkst du ihm auch an, dass er, klar, sich was beweisen will, den Mainzern jetzt helfen will, aber irgendwo auch im Hinterkopf hat. Und den zeige ich es auch nochmal.
Und übrigens also ein super Kumpel von Nani Mamiri. Die zwei verstehen sich herausragend gut, haben auch schon Doppelinterviews gegeben. Also das scheint sehr zu passen, Tietz und Mainz.
Ja, also auch völlig verrückt, eigentlich ein guter Stürmer. Und bei Augsburg, die ja nun wirklich ein Stürmerproblem hatten, die holen dann das Gregel zurück irgendwo aus Dänemark und plötzlich funktioniert. Also passt schon, ist dann manchmal ist die gute Luft woanders noch besser und dann bist du halt jetzt einfach ja unterwegs. Also Philipp Tietz, genau, dann Heidenheim, HSV, also gut. Heidenheim hat sich damit verabschiedet, oder brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Das haben, wenn die Hamburger sowas schon relativ souverän nach Hause spielen, okay, auch da gab's die berühmte Chance von Piringer, die es eigentlich immer gibt, aber ja, es ist ein Jammer, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das langt einfach nicht in dem Jahr. Ich mag ihn ja auch, den Schmidt.
Ja, ist, glaube ich, nicht gut aus Heidenheimer Sicht, dass man am Ende sagen muss, der HSV ist die abgezocktere Mannschaft, weil abgezockt waren sie nicht häufig in dieser Saison, aber das haben sie clever gemacht. Also ehrlicherweise, als es 1-0 stand, sah es mehr und mehr nach 1-1 aus, aber in die größte Druckphase der Heidenheimer kommt dann dieses 2-0 und irgendwie, da war im Stadion wirklich, als hättest du eine Nadel an einen Luftballon gehalten. Nicht nur für das Spiel, sondern ich glaube auch wirklich perspektivisch, der Drops gelutscht, 6 Punkte sind es jetzt auf die Relegation. Und ich glaube, am 1. März weißt du Bescheid in Heidenheim, weil sie haben jetzt im Februar haben sie noch Augsburg und Bremen. Zwei Teams, die sie schlagen müssen, sind wir ehrlich, wenn du überhaupt noch mal dran schnüffeln willst. Ob sie die Qualität haben, ich weiß es nicht. Stuttgart haben sie auch noch im Heimspiel im Februar. Also das sind jetzt, glaube ich, 3 Partien, die darüber entscheiden, ob wir im März noch drüber sprechen müssen, wer Absteiger 1, 2 und vielleicht 3 sind oder nur noch uns um Platz 17 und die Relegation kümmern.
Blaulicht an.
Die Nadel an den Luftballon gehalten, ja. Das haben sie vor dem Spiel auch schon in Gladbach und bei Bayer 04. Da war die Nadel auch am Luftballon und die Luft war raus und zwar, glaube ich, vom Anpfiff weg. Das war ja natürlich auch ein völliger grotöser Kick und man fragt sich so manchmal, also was ist los mit Bayer 04, die eigentlich eine Spitzenmannschaft sind, wahnsinnig schwankend sind. Ja, und der Polanski-Effekt bei Gladbach, dem haben sie gleich bis 28, glaube ich, den Vertrag gegeben. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so dann am Ende funktionieren wird. Und ich habe mir aber ein Highlight, habe ich mir natürlich aufgeschrieben, auch von dieser Partie. Es gab ein Highlight, es hat nichts mit den Toren und dem Spiel zu tun, sondern als Stöger im Griechisch-Römischen, ihr wisst, da dürft ihr nur oben beim Griechischen-Römischen ringen. Da ist die Regel, dass man nicht an die Beine darf, sondern nur im Oberkörper. Und dann hat Stöger wunderbar Palacios, dem Argentinier, das Trikot ausgezogen. Ja, unfreiwillig. Also er hat nicht gesagt, helf mir mal, ich krieg keine Luft. Und es war eine sehr, sehr schöne Szene, die es, glaube ich, schön in den Rückblick schaffen sollte. Denn es war das absolute Highlight dieser Partie. Und Stöger, mutig, muss man natürlich sagen, Argentinier, aber der konnte sich nicht richtig wehren, weil wenn du dann so außen die Ärmel so drin hängst, dann kannst du dich nicht richtig wehren. Fand ich sensationell. Übrigens auch da perfekt, 2x gelb, wunderbar. Sowas will ich sehen.
Und das Schöne war ja, sowohl Palacios als auch Stöger haben dann relativ schnell gesagt, komm, wir vergessen das, und dann haben sie sich in den Arm genommen. Da gab es einen richtigen Schulterschluss, als Palacios das Trikot wieder anhatte, wohlgemerkt. Also das war eine schöne Szene. Wir müssen jetzt zum wichtigsten Teil dieses Podcasts kommen.
Die Glaskugel.
Und ich gehe rein, natürlich in der DFB-Pokalwoche mit einem DFB-Pokalspiel. Wir zeichnen am Dienstag auf und heute Abend sozusagen wird Toni Leistner, nachdem er am Wochenende für die Hertha im 77. Spiel sein erstes Tor gemacht hat, natürlich direkt nachlegen. Und dann werden wir wieder seinen wunderbaren Jubel sehen. Zuerst den Purzelbaum und dann den Pistolero.
Okay, also das Toni passiert, Leistner, Wahnsinn.
Wenn das passiert, hast du für mich die Glaskugel gewonnen. Auf,
das ist ja wie Dennis.
Okay.
Ja, genau, auch sofort wie Dennis Diekmeier. Ja? Das erinnert mich sofort. Der Mann, der keine Tore schießen wollte. Ja, sehr, sehr gut. Ja, das ist eine sehr große Herauslehnung aus dem Hochhausfenster. Und damit, Max, hast du schon mal die Mutglaskugel gewonnen, auf jeden Fall.
Danke.
Timo.
Ich würde auch beim Pokal bleiben. Ich gehe dann auf den Mittwoch. Das Spiel ist jetzt auch nicht ganz uninteressant. Bayern gegen Leipzig steht an. Es kann stattfinden. Die gute Nachricht, trotz Streik in München, die MVG und die Bayern haben sich geeinigt. Das Spiel findet statt. Und die Bayern, wir haben sie eben schon gelobt und gefeiert. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man sie besiegen kann, dann aktuell in dieser Phase, selbst wenn die Ergebnisse hoch sind. Ich erinnere mich an die Leipziger in Leipzig. Auch da gab es ein 1-5. Das war für Toni Kroos das knappste 1-5, was er je gesehen hat und das ausgeglichenste. Und ich glaube, dieses Mal machen es die Leipziger. Und er hat mir schon mal Glück gebracht. Und ich nehme ihn nochmal. Mein Stürmer vorne drin, Romulo. Er wird's machen für die Leipziger in München.
Okay, dann sage ich, Upamecano wird die Vertragsverlängerung kurz vor dem Spiel bekannt geben und wird daraufhin wieder einen Riesenbock machen und Romulo wird das Tor schießen. Ja, dann sage ich, wird Upamecano mein Glaskugelmann.
Und eine Transferglaskugel müssen wir auch noch unterbringen. Lockt Saudi-Arabien Bayerns Kane in die Wüste, fragt der Kicker gerade.
Ja, dann können sie denn Ronaldo rausschmeißen vielleicht. Ist das der Hintergrund? Ja? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Harry mit seiner Großfamilie dahin zieht. Ja, großer Familienmensch, 4 Kinder. Ja, boah. Ja gut, Platz wäre genug da. Also die Paläste haben sie genügend, die sie ihm da bieten können. Aber ich glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass Harry in der Wüste kann man sich nicht so richtig vorstellen.
Ja? Nee, Timo, der ist nicht so einer, oder?
Nee, ich sehe es ehrlicherweise auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht das noch als kleines Roundup oder als kleine Klammer zu dem, was wir zu Beginn hatten, als ich nicht über Cristiano Ronaldo sprechen durfte. Jetzt vielleicht dann noch so ein paar Informationen dazu, Saudi-Arabien.
Hat sich das geändert jetzt?
Nee, leider nicht. Cristiano hat noch nicht geschrieben, ob ich drüber reden darf, aber also generell diese Strategie in Saudi-Arabien ist tatsächlich auch mehr darauf ausgelegt, das hat man jetzt auch in diesem Wintertransferfenster gesehen, junge Top-Talente zu holen. Das wird spannend werden in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren, dass wirklich Top-Talente mit 19, 20, 21 Richtung Saudi-Arabien wechseln. Das ist auch ganz klar die Strategie der saudi-arabischen Clubs, wegzugehen von den alternden Stars hin zu den Top-Talenten, um die wirklich weiterzuentwickeln und ganz früh da zu haben. Da passt Harry Kane nicht hinein. Die eine Ausnahme, die sie machen wollen, ist Mo Salah, der aber natürlich durch seine Herkunft und durch seine Religion nochmal eine ganz andere Bedeutung für die Region hat. Dementsprechend würden sie da gerne eine Ausnahme machen. Ich meine, wenn Harry Kane jetzt sagen wird, ich will unbedingt zu euch, dann ja, wird sich da keiner irgendwie vor verschließen. Und trotzdem, das behalten wir mal im Kopf und im Blick, die Top-Talente eher jetzt auf dem Fokus in Saudi-Arabien. Auch darüber lange gesprochen, ja, mit Tim Stalten. Ein Top-Typ übrigens.
Und jetzt haben wir die Klammer, aber muss man natürlich noch sagen, auch wenn sie Harry Kane ein paar Tresore hinterherwerfen und wenn er dann dahin geht nach Saudi-Arabien. Aber wenn du sagst, die ganz jungen Talente, also da könnten sie auch die holen, die sie noch einbürgern können. Dann haben sie eine Top-Nationalmannschaft in 3, 4, 5 Jahren. Also die vielleicht noch nicht international gespielt haben. Ja, da gab es mal, ja, ich erinnere an Katar, da gab es mal eine Handballmannschaft. Ja. Da spielten 4 Jugoslawen und oder beziehungsweise
Spanier mit dabei.
Was weiß ich, Kroaten, ja. Serben, Franzosen, Dänen, Spanier mit dabei. Also so weit hergeholt ist das nicht, ja. Also auch das hochinteressant. Aber die Frage ist, willst du das als junger Mensch auf der anderen Seite, wenn die Familie für immer abgesichert ist, wenn du 2 Jahre dort spielst, ist natürlich schon auch mal ein Argument, ja. Da muss man aufpassen.
Lennart Karl. Die Glaskugel geht gleich vor Schreck kaputt.
Ja, genau. Also so weit wollen wir nicht da reinschauen. Okay. Ja, Jungs.
Sehr gut.
Es war wie immer ein Vergnügen.
Ebenso.
Dankeschön. Kann man nur sagen.
Gute
Danke
Woche.
Euch. Also, das war's dann. Tschüss. Ciao, ciao. Servus.
Schwingt die Glocke. Ciao, ciao.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.